Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Rohstoffbedarf wird steigen. Da warnt sich Jan Wilhöft, mit dem ich heute ein sehr schönes Gespräch führe und ich absolut einig. Wie man davon profitieren kann, ob man also beispielsweise auf die großen und sicheren Rohstoffproduzenten setzt oder auf Aktien, die bei entsprechendem Risiko mal eben schnell auch 1.000 oder 2.000% steigen können. Das ist Thema der heutigen Podcast-Folge. Freut euch drauf, es geht los. Ja, herzlich willkommen, Jan. Wir haben uns ja kürzlich bei dir schon auf dem YouTube-Kanal gemeinsam mal zu einigen Themen ausgetauscht. Es freut mich, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, um mit mir im Podcast über einige, glaube ich, sehr spannende Themen zu sprechen. Zuerst einmal, aber für die wenigen, die dich nicht kennen, würde ich dich bitten, dich vorzustellen und warum und wie du überhaupt zu diesem Thema Edelmetalle, Aktien aus den Branchen und so weiter, wie du dazu gekommen bist.
Ja, Lars, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und mit dir heute auch über mein Lieblingsthema Rohstoffe und Minenaktien sprechen kann und darf. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir, beziehungsweise auch zu Axino Capital, wo ich ja arbeite. Axino Capital investiert seit 35 Jahren in diesen Minensektor. Also wirklich Firmen, die nach Gold, Silber, Kupfer und so weiter auch teilweise erstmal suchen. Wir sind also ganz vorne in der Wertschöpfungskette. Ja, wir sagen immer, egal ob man gerade ein iPhone in der Hand hält, ein Auto fährt oder gar ein E-Auto oder erneuerbare Energie haben will, all das braucht Rohstoffe. Aber diese Rohstoffe muss man im ersten Schritt quasi erstmal finden. Das sind dann die ganz, ganz kleinen Firmen. Und das ist so der Bereich, in dem wir vor allem aktiv sind. Und dahin gekommen bin ich eigentlich, um es ganz kurz zu machen, schon im Studium war ich unternehmerisch tätig, hatte ein Startup gegründet, wir haben Funding bekommen, zwar im Reisebereich. Ja, und dann kam Corona. Und dann war das Thema Reise plötzlich weg und dann hat man versucht, sich umzuorientieren. Man war unternehmerisch tätig, hatte vielleicht ein erstes Investment bekommen und dadurch habe ich eben den Wolfgang Seibold kennengelernt, der eben Axino seit 35 Jahren führt und bin dann über diese gesamte Schiene unternehmerische Tätigkeit, Rohstoffe, Edelmetalle, ja, Krisenschutz, bin ich dann sozusagen vor jetzt 4, 4,5 Jahren hier gelandet und habe mich direkt in diese ganzen Thematiken einfach verliebt, weil Rohstoffe kann man anfassen und das macht es irgendwie für mich so besonders.
Ja, ich kann an der Stelle auch schon mal, muss ich einen kleinen Downer einbauen, weil es natürlich super spannend ist. Man führt ein Gespräch mit jemandem, der völlig konträrer Meinung ist. Das wird wahrscheinlich hinsichtlich der Erwartungshaltung, wie sich Rohstoffe und Edelmetalle in den nächsten Jahren entwickeln, nicht ganz zu bewerkstelligen sein. Aber das kann ich schon mal an dieser Stelle sagen. Ich möchte insbesondere auch in einen sehr hochspekulativen Bereich vordringen und hier die Expertise vom Jan so ein klein bisschen anzapfen. Beginnen möchte ich aber mit zwei sehr breiten Bildern. Wenn wir uns den Markt für Edelmetalle anschauen, und wir nehmen es einfach mal als Ganzes, obwohl sich Gold und Silber ja tatsächlich nicht immer im Gleichschritt bewegen. Deine Erwartungshaltung, wo siehst du uns in diesem aktuellen Zyklus? Ich habe so den Eindruck, wir werden möglicherweise in den nächsten Tagen, wenn der Podcast rauskommt, ist es vielleicht schon soweit, wieder ein neues Allzeithoch sehen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass im Vergleich zu dem, was ich in den letzten 25 Jahren erlebt habe, irgendwie keiner euphorisch wird. Das haben wir schon mal anders erlebt. Also so, wenn du so ein großes Bild für Gold und Silber zeichnen solltest, was glaubst du, wo bewegen wir uns da gerade? Wo kommen wir her und wo gehen wir vielleicht in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten 1, 2 Jahren hin?
Ja, also so grundsätzlich im großen Bild sprechen ja viele von diesem Rohstoff-Superzyklus. Und auch wenn Gold und Silber eher den Edelmetall zugehören, nehme ich die jetzt einfach mal zu dem Rohstoff-Superzyklus mit dazu. Und ich glaube, dass dieser Zyklus schon so 2020 in den Startlöchern stand. Wenn man sich auch mal die ganzen Edelmetallfirmen anschaut, die haben eigentlich Anfang 2020, als der Goldpreis mal so langsam anfing, Euphorie bekommen und es haben sich auch viele Aktien deutlich nach oben bewegt. Und durch diesen ganzen Corona-Schock gab es dann auch irgendwie eine kleine Unterbrechung. Das hat alles ein bisschen nach hinten geschoben, weil plötzlich waren die Lieferketten anders, man hat vielleicht auch gar nicht mehr so schnell so viele Rohstoffe gebraucht und die Welt war verunsichert. Auf einmal gingen die Börsen doch wieder nach oben, obwohl eigentlich so ein starker Einschnitt war, dass man gesagt hat, Moment mal, wir hatten gerade ein Allzeithoch, es gab einen Crash und plötzlich ist die Börse wieder an einem Allzeithoch, so ein halbes Jahr später. Also da war so ein kleiner Bruch in diesem in Anführungszeichen Superzyklus. Und ich denke, jetzt so langsam fängt die Welt an zu verstehen, Moment mal, irgendwas ist doch anders. Ja, dieser Superzyklus geht weiter und man merkt, diese Gold bekommt eine ganz neue Bedeutung in den letzten Monaten und Jahren. Irgendwie durch dieses ganze Gelddrucken zur Corona-Zeit wurde die Inflation vorangetrieben. Da braucht man doch Gold, um sich gegen abzusichern. Ja, Papierwährung entwertet weiter. Gold erhält ja historisch gesehen immer seinen Wert. Ja, und plötzlich fangen auch die großen Zentralbanken an, wieder viel Gold zu kaufen. China allen voran. Gut, jetzt hat China seit ein, zwei Monaten eine Pause in den Goldkaufen. Jetzt lese ich seit gestern, dass Indien stark anfängt, Gold zu kaufen. Auch Thailand zieht wohl ein bisschen hinterher bei den Goldkäufen. Also gerade im Osten scheint Gold eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Und da haben auch Gold und Silber schon diesen Hype, so ein bisschen, von dem du sprichst, bekommen. Ja, nur mal um Beispiel zu nennen. Silber wird mit extremen Aufschlägen gehandelt. Also teilweise zahlen die Menschen im Osten $4 mehr pro Unze Silber als wir hier im Westen, einfach weil dort die Nachfrage sehr stark ist, das Angebot aber gar nicht so schnell hinterherkommt. Also bei uns im Westen ist es noch nicht so da, aber ich denke, das wird noch folgen. Das heißt, im großen Bild sage ich, wir sind eigentlich, wie du es gerade schon gesagt hast, auf einem sehr guten Weg in den harten Assets, besonders in den Edelmetallen.
Ich finde es ganz wichtig, dass du Indien und Thailand angesprochen hast, denn ganz bewusst, wenn ich über Politik spreche an dieser Stelle, dann über den politischen Einfluss auf die Geldanlage. Es gibt genügend Podcasts, die sich auf Politik konzentrieren. Und für mich war es kein Zufall. Ich habe die Schlagzeile auch gelesen, beziehungsweise die Nachricht. Und am selben Abend in der Tagesschau siehst du, wie der Modi aus Indien mit Putin die Hände schüttelt. Und diese Abkehr vom Dollar, die ist natürlich sowohl aus chinesischer Sicht als auch vielleicht zum Teil aus indischer Sicht ist schwer vorstellbar, dass in den nächsten 3-4 Wochen Modi und Biden die Hände schütteln werden. Man könnte fast sagen, ja, bei Biden muss auch irgendeiner muss die Hand ja halten, damit er gerade. Also seien wir mal nicht gemein, aber das ist ja, also das Bild, was sich da zeichnet und was wir natürlich auch oft in den Medien haben, ist, ob uns das gefällt oder nicht, natürlich nur aus unserer Perspektive. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese Form der, dann nennen wir es mal beginnenden De-Dollarisierung, dass das natürlich auch grundsätzlich positiv sein könnte für die Edelmetalle. Auch für Rohstoffe. China hat ja auch sehr viel Kupfer zwischendurch gekauft. Aber wenn du letztlich aus amerikanischen Staatsanleihen rausgehst, dann bekommst du dafür Dollar und irgendwas musst du mit den Dollar kaufen. Und da sind Rohstoffe, da sind Edelmetalle natürlich eine absolut sinnvolle Investition.
Ja, also alleine historisch betrachtet ist es ja so, wenn irgendwas zugrunde geht, dann fliehen die Menschen ins Gold. Das gilt ja nicht ohnehin als sicherer Hafen. Und harte Assets, da gehören auch Rohstoffe mit dazu. Das ist einfach eine Anlaufquelle, wo man sagt, da kann man erstmal nichts mit falsch machen. Anstatt dass man die spekulative Tulpenzwiebel kauft, sage ich mal so salopp, ja, hat man mit Rohstoffen oder Edelmetallen einfach was in der Hand, was immer irgendeinen Wert haben wird. Womit man also grundsätzlich als Staat, der ja auch Milliarden oder gar Billionensummen irgendwie verwalten und schützen muss, schon mal gar nicht so schlecht dasteht, ja.
Wo du gerade spekulative, die Steilvorlagen werde ich natürlich sehr gerne nutzen. Hat der Edelmetallinvestor Jan Wilhöft, hat der auch Bitcoin? Hat der Kryptos? Ja oder nein?
Ja, auch der Edelmetallfan Jan Wilhöft ist im Krypto-Universum unterwegs. Vor allem bin ich bei Bitcoin positioniert. Ich habe auch den einen oder anderen Bitcoin-Miner. Das liegt einfach daran, dass wir auch über diesen Goldsektor auch Kontakte in diese Bitcoin-Mining-Szene bekommen haben. Ich sehe es jetzt aber weniger, jetzt kann ich mich da direkt auch verrennen und direkt falsch dastehen, aber ich sehe es jetzt weniger Bitcoin als morgen das neue Geld. Ich sehe es schon eher auch von der spekulativen Seite und weniger, dass ich mich hinstelle und sage, Bitcoin ist das neue irgendwas. Aber natürlich bin ich damit positioniert und besitze auch Bitcoin.
Finde ich im Übrigen absolut nachvollziehbar. Und ich kann mich noch an die Schelte erinnern, als ich gesagt habe, irgendwann mal geschrieben habe, dass ich Bitcoin verkauft habe. Wie wir wissen zwischendurch, der war der Teil. Also ich habe dann meinen Einstand rausgenommen. Ja, das war im Nachhinein viel zu früh, aber man weiß ja noch nicht immer, wie die Zukunft läuft. Und was da drunter kam an, so würde ich die Revolution verpassen und, und. Seien wir mal ganz ehrlich, Geschätzte 70-90% der Bitcoin-Investoren erhoffen sich, dass ihr Bitcoin in den nächsten Jahren mehr sein wird und sind wahrscheinlich weniger mit einem revolutionären Gedankengut da investiert. Also von daher finde ich das sehr transparent und sehr passend. Bleiben wir mal bei der, du hast jetzt eben Gold und Rohstoffe gemeinsam in den Zyklus gepackt, auch zum Teil nachvollziehbar. Wenn wir allerdings auf die Aktienseite schauen, dann würde ich dann schon einen großen Unterschied sehen. Mit Rohstoffaktien konnte man auch in eher schwierigen Phasen ganz gutes Geld verdienen, weil sie relativ viel von dem, was in die Kassen reinkommt, auch wieder ausschütten. Und insofern vielleicht auch für die Langfristanlage taugen. Schauen wir uns die großen Goldproduzenten an, mal abgesehen von ein, zwei Streamern. Dann ist das ein eher schwieriges Langfristinvestment im Aktienbereich. Würdest du die Unterscheidung so mitgehen?
Also ich würde generell sagen, dass man Gold, Edelmetallaktien, teilweise auch einfach Rohstoffaktien nicht für, ich halte sie für mein Leben lang, ich kaufe sie heute und halte sie die nächsten 40, 50 Jahre sehen sollte oder sehen kann. Es ist ein anderer Sektor, es ist ein sehr zyklischer Sektor und du sagst es schon sehr gut, es gibt die großen Rio Tinto, BHP, die schütten dann durchaus auch mit Dividenden was aus, man konnte Geld verdienen, aber grundsätzlich ist es ein völlig anderer Sektor als der klassische Buy-and-Hold-Sektor. Hier gibt es Zykliken und da kann man mal viel Geld in einem guten Zyklus verdienen, wenn man unten kauft und oben verkauft. Aber wenn man nur hält, da kann man sich alleine die Indizes angucken aus dem Minenbereich. Da kannst du über 20 Jahre auch mal eine Nullnummer fahren. Zwischendurch warst du mal 100% hoch und 30% nach unten. Ja, da muss man dann rein und raus. Aber wer lange hält, ist da in den Aktien vielleicht nicht so ideal aufgehoben. Ja.
Das heißt, du würdest auch dann klar präferieren für ein Langzeitinvestment, dann geh doch direkt in physisches Gold rein, als Anteil im Vermögensportfolio.
Ja, definitiv. Alleine schon, weil ich die Absicherung habe. Also wenn ich physisches Gold kaufe, dann kann mir das jetzt in der Theorie, auch in der Praxis zu Großteilen, erstmal keiner wegnehmen. Ich hab's und es hat irgendwie immer einen Gegenwert. Das heißt, ich hab's auch als Sicherheit zu Hause, weil mit einer Goldmünze kann ich auch im Fall der Fälle irgendwas anfangen. Das heißt grundsätzlich erstmal, wenn ich langfristig unterwegs bin, mich auch fürs Alter vielleicht absichern möchte, gerade ich als junger Mensch, Lars, du bist ja auch noch jung. Ja,
danke dafür.
Ja, also weißt du, natürlich, wenn ich jetzt vielleicht um die 60 Jahre alt bin, dann denke ich da vielleicht anders, dann möchte ich nicht mehr so langfristig unterwegs sein. Wenn ich 20, 30, 40 bin, dann ist die Langfristigkeit für mich vielleicht schon noch ein Thema und dann ist es eher das physische Edelmetall, ja.
Mhm. Hast du denn, ich kann mir die Antwort denken, wenn du sagst, du bist unter spekulativen Aspekten auch im Bitcoin drin. Bist du, obwohl es deine Expertise ist, besteht dein privates Aktienportfolio wahrscheinlich nicht zu 100% aus Rohstoff- und Edelmetallaktien?
Das ist korrekt, ja. Also natürlich ist man dadurch, dass ich ja auch beruflich in dem Feld unterwegs bin, das hätte man vielleicht in der Einleitung, hätte ich das noch mit erwähnen können, ja, also nicht nur investieren, Axino in diesem Bereich, sondern mit der Axino Media, wo ich vor allem arbeite, sind wir auch als Dienstleister in diesem Sektor unterwegs. Ja, die Firma gibt es jetzt auch seit 25 Jahren. Das heißt, man bekommt natürlich ganz, ganz tiefe Einblicke und ich bin beruflich jeden Tag mit Rohstoffaktien, vor allem auch den kleineren, beschäftigt. Da ist man natürlich angefixt von dem Sektor, ja, unabhängig davon, dass man ohnehin den ganzen Tag Research macht. Das heißt, das nimmt schon einen größeren Teil bei mir ein, keine Frage. Gerade weil ich vielleicht auch jünger bin und sage, ich kann mit meinem Geld eher spekulieren, als jetzt vielleicht jemand, der eine Familie versorgen muss und eher schon Richtung Rente denken muss. Aber ja, natürlich ist das nicht der Groß- oder der ganze Teil meines Portfolios, das stimmt.
Ja, finde ich einen sehr guten Hinweis. Insbesondere natürlich der Zeithorizont, den man noch hat und auch das, was man ertragen möchte, also an Schwankungen. Es gibt ja einfach auch viele Anleger und das ist ja völlig legitim, die mögen das gar nicht, wenn ihre Assets permanent schnell und volatil schwanken. Aber da hast du hier natürlich jemanden, mit dem du sprichst, der das anders sieht. Wenn du hier die aktuelle Marktphase anschaust und bleiben wir jetzt erstmal noch so bei den großen Werten, bei den großen Produzenten, die du eben genannt hast und bleiben wir jetzt auch mal bei den Rohstoffaktien. Ist das für dich noch eine Konsolidierungsphase? Du sagst Investments auf diesem Niveau, ohne dass wir jetzt irgendwelche konkreten Tipps geben. Das ist ein ganz interessantes Einstiegsniveau mit Perspektive 3 bis 5 Jahre, was wir hier aktuell bei den großen Rohstoffproduzenten vorfinden.
Ja, also vielleicht gerade noch mal ganz kurz ergänzend zu dem letzten Satz, den wir hatten. Wenn man natürlich sagt, man kann und möchte spekulieren, dann ist es eine ganz andere Nummer, als wenn man sagt, man möchte langfristig in dem Sektor aktiv sein und 3 bis 5 Jahre oder Volatilität haben. Ja, das ist natürlich was ganz anderes in dem Sektor grundsätzlich mal. Auch die großen Werte, die können schwanken. Und wer sich hinstellt und sagt, ich möchte heute was kaufen, morgen 5% im Plus sein, in 3 Monaten 10% im Plus sein und in 10 Jahren 40% im Plus sein, der ist im Rohstoffsektor vielleicht erstmal auch grundsätzlich gesagt, eher mit den falschen Erwartungen unterwegs. Ja, da schwankt es mal, da kann es, wie gesagt, schnell hoch, aber auch mal schnell runtergehen. Und was die großen Titel angeht, ich denke, grundsätzlich stehen Rohstoffe, und damit meine ich jetzt noch nicht mal die Titel, sondern erstmal die Rohstoffe, vor einer großen Hosse, wenn man so sagt, ja, wie man so will. Erstmal spricht vieles dafür. Die inflationären Zyklen sind häufig ein Treiber für Rohstoffzyklen. Dann ist es ja auch die industrielle Nachfrage. Ja, ist ja der letzte Rohstoffzyklus so um die 2000er Jahre, den hat China vor allem getrieben, weil sie gesagt haben, wir wollen Infrastruktur aufbauen. Das haben sie gemacht, Rohstoffe ohne Ende gekauft. Jetzt sind vielleicht auch die G7-Staaten dran. Ja, wir merken es selber in Deutschland, die Infrastruktur mal zu erneuern. Ja, also immer wenn wir ausländische Kontakte hier haben, die wollen auf der Autobahn mal kurz einen Zoom-Call machen, da muss ich immer ein bisschen lachen. Das heißt, wir merken das ja, das muss irgendwann mal erneuert werden. Wir hatten zuerst die Technologie, jetzt brauchen wir die neue, aktuelle Technologie. Das heißt, da ist viel Treiber und natürlich wird es auch nicht einfacher, die Rohstoffe aus dem Boden zu holen. Ja, das heißt, irgendwann steigen da die Preise. Und demnach wird auch ein großer Produzent, der jetzt gerade sogar schon die einfachen Minen besitzt, die schon vor 10 Jahren gefunden und entwickelt wurden, die er relativ kostengünstig abbauen kann, der wird dann auch in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wenn die Rohstoffe generell steigen, mehr Gewinne erzielen können. Das heißt, ja, ohne Anlageempfehlung geben zu wollen, wer jetzt schon gut produzierende Minen hat, und da nehmen wir einfach mal die ganz großen Aktien, die werden auch in den nächsten Jahren alleine von der fundamentalen Seite sehr viel Zulauf bekommen können, ja.
Ist ein sehr guter Faktor, den du da ansprichst, der meines Erachtens in vielen Bereichen ein bisschen übersehen wird. Es wäre heute für viele Unternehmen wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, eine Finanzierung zu bekommen in der Größenordnung, um diese Minen jetzt noch zu erschließen. Das heißt, auch da könnte sich der Trend zu die, die jetzt schon groß sind, werden eher noch größer, weil sie das selber stemmen können. Und also das werden wir sehen. Das gilt im Übrigen meines Erachtens auch in einigen anderen Bereichen. Es wird auch für praktisch kein Unternehmen mehr möglich sein, so viele Warehouses hinzustellen, wie sie Amazon heute hat, weil das einfach der von der Kostenseite her kaum noch möglich ist. Das ist ein ganz interessanter Punkt meines Erachtens. Dadurch, dass diese großen Rohstoffproduzenten, bleiben wir mal bei denen, in den letzten Jahren ja auch so ein bisschen ungeliebt waren. Also das ist dann nicht ESG genug, das ist auch ein bisschen ein dreckiges Geschäft und das ist es ja tatsächlich in der Praxis eben auch. Das ist natürlich was anderes als jemand, der Halbleiter-Chips herstellt. Dadurch waren diese Unternehmen ja gezwungen, ihre Bilanzen wirklich zu säubern. Den Fremdkapitalanteil haben sie quasi zwangsläufig ein bisschen abbauen müssen, weil selbst einige große Rückversicherer, die sonst gerne auch solche Anleihen gekauft haben, gesagt haben, nee, das ist uns jetzt nicht mehr ESG-konform genug, was ich ehrlicherweise ein bisschen bigott finde, weil wir alle diese Produkte jeden Tag verwenden. Und ich bin ein ganz großer Anhänger, das gibt nicht immer nur Applaus, von Renewables. Nur, bis wir da sind, müssen wir halt die Infrastruktur ausbauen. Wir brauchen diese Rohstoffe, wir brauchen fossile Brennstoffe noch. Und es ist ja ein bisschen wie auf der einen Seite applaudieren, auf der anderen Seite soll es aber keiner gesehen haben, wenn man dann sagt, ja, aber das sind trotzdem ja irgendwie böse Unternehmen. Also was ich damit sagen will, die Unternehmen mussten sich besser aufstellen und deswegen sind sie vielleicht perfekt positioniert für genau die Phase, die jetzt kommen wird. Und die Nachfrage, ich weiß nicht, ob dir irgendwas einfällt, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren nicht steigen sollte.
Nee, also da müsste schon nochmal ein jahrelanger Lockdown kommen und die Welt sich nochmal komplett verändern als die Richtung, die sie jetzt eingeschlagen hat, als dass die Nachfrage so drastisch reduziert sein würde. Viele Rohstoffe sind ja schon jetzt in einer Unterversorgung. Ja? Das heißt, man lebt noch irgendwie von den Lagervorräten, die sich vielleicht auch in den letzten Jahren, also letzten Jahrzehnten eher mal aufgebaut haben, aber auch die sind eines Tages leer. Und demnach gebe ich dir recht, man ist da sehr gut positioniert. Und alle merken ja auch gerade so ein bisschen, das ESG-Thema, das ist ein ist in der Theorie sicherlich auch eine tolle Sache zu sagen, ja, man guckt, welche Unternehmen sind möglichst umweltschonend unterwegs und möchte die mehr fördern. Aber ein Bagger, der in die Erde fährt, Lars, der ist einfach nicht umweltschonend. Das ist so. Aber wir brauchen auch für die Renewables, brauchen wir sogar noch mehr Rohstoffe. Also niemand kann sagen, naja, ich bin gegen Rohstoffinvestments, die sind mir zu dreckig, denn ich fahre ja mein E-Auto. Also das macht gar keinen Sinn, diese Aussage. Und das haben jetzt, glaube ich, auch ein paar größere Unternehmen verstanden. Viele gehen auch so ein bisschen von diesem ESG weg. Und ich denke, da muss noch ein bisschen was passieren. Und dann kann auch wieder mehr Geld in den Sektor fließen. Es ist nicht so, dass viele Fondsmanager als Beispiel diesen Sektor hassen. Es ist eher so, dass viele auch einfach Restriktionen haben und gar nicht investieren dürfen. Und lass uns mal ehrlich sein. Den gesamten Rohstoffsektor, der kommt nicht mal an die Marktkapitalisierung von einer Nvidia oder gar einer Apple ran. Das heißt, diese Firmen könnten teilweise wirklich große Rohstoffplayer aus ihrer Portokasse kaufen, die Tech-Firmen. Also ob das alles so gerechtfertigt ist, dass der Rohstoffsektor, der für all unser Leben sozusagen relevant ist, dass der so tief bewertet ist, das sei mal dahingestellt.
So könnte man nämlich auch argumentieren, dass zum Beispiel, wenn man, und ich finde, das darf man, wenn man zum Beispiel Zustände in Goldminen kritisiert, dass dort die vor Ort einfach gewisse Arbeitsschutzmaßnahmen und so weiter nicht eingehalten werden, dann könnte man ja auch sagen, dann legen wir diese Standards auf und dann ist der Rohstoff oder das, was dort abgebaut wird, kostet dann eben 20 oder 30% mehr. Und das wäre aus meiner Sicht sehr viel ehrlicher und transparenter, als sich hinzustellen und zu sagen, nee, ihr sollt aber keine Leute ohne Maske absteigen lassen. Also ja, spannendes Thema. Ich würde gerne noch mal ein bisschen spekulativer werden, denn wir haben ein Vorgespräch zum Video bei dir, glaube ich, so ein bisschen darüber gesprochen, wie das schon mal war. Es gab mal mehr Börsenbriefe über, die sich mit dem Rohstoffsektor befasst haben, als mit dem Tech-Sektor. Warum? Weil diese Aktien so wahnsinnig beliebt waren. Und insbesondere ein Unternehmen, wer es schon produziert, das mag ja attraktiv sein bei einem Unternehmen, bei dem ich so ähnlich wie bei einem Tech-Unternehmen, was vielleicht mit seinem Produkt irgendwann mal den Markt aufrollt. Bei einem Explorer ist ja noch sehr viel Fantasie im wahrsten Sinne des Wortes im Boden. Das kannst du viel besser sagen. Bitte einmal die Unterscheidung zwischen den Produzenten, den Juniors, den Explorern. Das bitte erhelle uns da einmal.
Ja, das kann man jetzt auf Stunden ausdehnen. Man kann es aber auch versuchen, recht einfach zu machen, oberflächlich. Das machen wir vielleicht mal eher hier. Vielleicht ist der ein oder andere der Zuhörer eher auch mit diesem Biotechnologie-Sektor vertraut. Ja, also gerade zur Corona-Zeit, da wollten alle den Impfstoff entwickeln. Da gibt es ja auch drei Phasen. Da gibt es erstmal, irgendwas muss entwickelt werden. Dann gibt es Phase 2, die ganzen Lizenzen müssen kommen. Und dann gibt es Phase 3, man kann das Produkt dann verkaufen und das Unternehmen verdient Geld. Und das Ganze kann man so eigentlich mit dem Rohstoffsektor vergleichen. Phase 1, man hat einen Boden, der sieht gut aus. In der Nähe gibt es produzierende Minen und die Geologen sagen, Moment mal, die geologische Struktur hier ist ähnlich wie dort drüben. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf den Boden nach Steinen, die in Anführungszeichen verdächtig aussehen, ja, positiv verdächtig aussehen. Vielleicht findet man auch Gold auf dem Boden liegen, also kleine Goldnuggets. Und dann sagt man, lasst uns dort mal in den Boden reinbohren. Und das sind Unternehmen, die sind ganz, ganz klein. Die haben eine ganz kleine Marktkapitalisierung, auch Microcaps. Ja, das sind teilweise mal 4-5 Millionen Marktkapitalisierung nur. Ja, je nach Größe. Kann es auch ein Explorer sein mit 100 Millionen. Da verdient man kein Geld, da verbrennt man viel, viel Geld, um erstmal die Rohstoffe zu finden. Macht man dann aber eben den großen Fund, ist das wirklich eine Entwicklung, wo man auch unabhängig von den Rohstoffpreisen mit einem großen Fund natürlich einen extrem Value für die Aktionäre liefern kann. Wir hatten da schon Firmen, die haben mit 10, 20 Millionen Marktkapitalisierung gestartet, haben 6 Bohrlöcher gebohrt und hatten dann so große Funde, dass sie auf 600 Millionen hochgegangen sind. Ja, also das heißt, da kann man schon ordentlich Gewinne erzielen, aber sehr spekulativ selbstverständlich, weil was ist, wenn du nichts triffst? Ja, dann hast du Pech. Dann geht's in Phase 2. Man sagt, okay, wir haben jetzt hier viele Bohrungen gemacht. Wir sehen die Rohstoffe im Boden. Wir haben auch in verschiedenen Abständen geprüft. Diese Rohstoffe sind überall, wo wir sie vermutet haben, da. Jetzt machen wir ganz viele Studien. Das ist dann eine sehr langweilige Phase. Ja. Nach der Entdeckung geht der Kurs stark hoch. Dann kommt so die langweilige Phase. Es werden Studien durchgeführt. Man muss berechnen, wie könnte die Mine später aussehen. Man muss sich auch um die Finanzierungen kümmern, Lizenzen beantragen bei den Staaten, ja, dass man dann auch später dort mit Baggern in die Erde fahren darf. Das ist quasi die Development-Phase. Und dann eben Phase 3, da geht es dann in der Regel wieder dem typischen Aktienkurs nach oben. Das ist die Produktion. Man hat alle Lizenzen, die Ruine steht. Und es ist einfach was anderes, ob man beispielsweise nur Gold im Boden hat und vorweisen kann auf dem Papier oder ob die Bagger laufen, die Maschinen das Gold rausholen und man den ersten Goldbarren in der Hand hebt. Das ist dann quasi nochmal so ein Moment, wo der Kurs in der Regel nochmal einen guten Sprung nach oben macht. Da gibt es, das kann auch jeder mal googeln, die sogenannte Lassant-Kurve von Pierre Lassant, auch ein Bergbaumilliardär. Der hat mal so den typischen Aktienverlauf von ersten Bohrung bis hin zur endgültigen Produktion berechnet und mal in so einem Chart beispielhaft aufgezeigt.
Jetzt bin ich mir sicher, alle, die zuhören werden, sagen, ja, dann erzähl doch bitte mehr über die langweilige, die letzte Phase. Nee, es gibt natürlich ETFs, mit denen man sich an großen Unternehmen beteiligen kann, keine Frage. Ich glaube aber tatsächlich dadurch, dass dieser, und wir sind uns wahrscheinlich einig, das ist ganz attraktiv, dass das momentan scheinbar vielleicht Eingeweihte und sehr Interessierte, dass die das gerade so anfixt. Ansonsten ist es derzeit ein kaum großes Thema, weil ja im Bodenbohren ist eben kein AI, wobei die Technologie da wahrscheinlich auch irgendwie eine Rolle spielen wird. Aber gibt es eigentlich derzeit für den Privatanleger, der sagt, ich habe nicht die Expertise, um den nächsten Explorer zu finden oder in der frühen Phase. Gibt es derzeit überhaupt irgendwelche ETFs mit denen oder Fonds, mit denen das theoretisch möglich wäre, die dem breiten Publikum zugänglich sind, sich daran zu beteiligen?
Absolut. Also das könnten Junior Mining ETFs sein. Da gibt es ganz viele, da kann man einfach mal googeln. Es gibt aber auch wirklich viele Junior Mining Fonds. Also dieser Begriff Junior Mining ist da eigentlich das richtige Thema, was man anspricht. Und dann gibt es dann häufig auch Fondsmanager, auch in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Die suchen sich dann für sich gute Unternehmen raus und packen die in ihr Portfolio. Und das ist sicherlich ein guter erster Schritt, um auch von diesen Rohstofffunden zu profitieren. Am Ende des Tages, sage ich mal, investiert man da aber eigentlich in den Markt. Ja, weil du willst ja, wenn du wirklich diesen spekulativen Anreiz hast und sagst, ich möchte mein Geld wirklich signifikant vermehren, was ja in dem Sektor möglich ist. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder auch stark erlebt. Ja, also auch Entwicklung von teilweise 3000%. Das ist im Rohstoffsektor möglich. Auch wir haben das erlebt. Das ist ja das, was du beim Spekulativen eigentlich gerne haben möchtest. Und wenn du jetzt einen Fonds hast mit 100 Firmen zum Beispiel drin, dann geht vielleicht eine durch die Decke. Die anderen performen so ein bisschen mit und ein paar gehen pleite. Da hast du natürlich dann auch sicherlich eine gute Entwicklung, wenn der Sektor gut läuft und die Nachfrage da ist und alles toll ist. Aber du hast vielleicht nicht den großen Sprung. Ja, das ist also, wie gesagt, ein guter erster Ansatz, um zu sagen, ich möchte in diesem Sektor Fuß fassen. Ich möchte auch von den kleinen Explorationsfirmen irgendwie profitieren. Aber natürlich, wer sich jetzt die eine Aktie raussucht, dafür hat nicht jeder Zeit. Der kann aber natürlich einen ganz anderen Hebel auf sein Geld haben.
Klar. Vor der nächsten Frage weise ich natürlich nochmal auf den Disclaimer hin, der unter jeder Folge steht. Ja, einem Potenzial von 1000 oder auch nur 500% steht in der Regel natürlich auch ein theoretisches und oft auch praktisches Totalverlustrisiko gegenüber. Wenn aber jetzt jemand sagt, naja, gut, ich habe ja einfach nur ein bisschen Spielgeld, ich bin früher ins Casino gegangen, und ich möchte das lieber mal an der Börse versuchen, mein Geld zu vervielfachen. Hättest du so einen Vorschlag, wo man beginnen könnte, sich zu informieren? Außer natürlich auch, das ist klar, der Kanal vom Jan, den findet ihr hier unten. Ich zeige es gerade, muss ich aber nicht, weil ihr hört mich ja nur. Den findet ihr unten in den Shownotes. Ja, Berufskrankheit. Also wenn man sagt, okay, einfach weil ich vielleicht auch Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Diese Explorer sind ja teilweise auch in sehr entlegenen Ecken auf diesem Planeten, Südamerika, Afrika, wo auch immer, wie man sich da beginnen könnte zu informieren und so ein Gefühl dafür bekommt, was machen die eigentlich? Gibt es da Seiten oder Bücher, die du empfehlen würdest?
Ja, es ist schwer, weil Bücher, die werden einmal geschrieben und Situationen verändern sich. Dazu kommt zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, einfach jede Firma hat ein anderes Risikoprofil. Es gibt Firmen, die sind in Afrika unterwegs, die haben mit Sicherheit weniger geologisches Risiko, einfach weil da alle Geologen ausflippen und sagen, wow, hier ist unfassbar viel Gold im Boden. Du hast da aber ein ganz anderes Risikoprofil von der politischen Seite. Ja, dann gibt es Bürgerkriege, dann gibt es Militärputsche. Das ist alles sehr viel wahrscheinlicher als in diesen sichereren Rohstoffhubs mal in Anführungszeichen als in Kanada oder Australien. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Militärputsch ist, würde ich jetzt einfach mal geringer einstufen als im Niger, wo wir ihn erst letztes Jahr gesehen haben. So, das muss einem also klar sein. Informieren würde ich mich wahrscheinlich einfach, nicht nur bei mir auf dem YouTube-Kanal, du hast schon richtig gesagt, quasi bei den großen Investoren in diesem Sektor, international. Also der Rohstoffsektor hat vor allem sein Wissen international. Da fallen mir so ein paar Namen ein wie Rick Rule. Der gehörte mal zum Sprott Asset Management. Sprott ist so eigentlich die bekannteste Firma im Rohstoffuniversum, stammt vom Milliardär Eric Sprott. Und es gibt ganz viele ETFs auch von Sprott. Das heißt, der Rick Rule, der hat dann ein enormes Wissen. Extrem erfolgreicher Investor, der auch viele Ver-300-fachungen oder 100-fachungen miterlebt hat in seiner Karriere. Der gibt sein Wissen aber auch kostenlos auf YouTube weiter. Auch ich hatte ihn zu Gast im Interview. Und so gibt es eben für jeden Rohstoff vielleicht so den internationalen Experten, der schon viele Erfolge feiern konnte, der da ein bisschen was zu erzählt. Denn ich könnte jetzt hier sicherlich auch noch 2-3 Stunden Vor- und Nachteile und Risikoprofile erklären. Jede Firma ist ja anders. Es gibt Firmen, die stehen wirklich noch bei dem Moment, wo sie sagen, ich drehe mal die Steine um und guck, ob ich was Interessantes finde. Es gibt aber auch Explorationsfirmen, die haben schon was gefunden und wollen das Vorhandene jetzt nochmal vergrößern. Ja, das heißt, total unterschiedliche Risikoprofile. Ich glaube, wenn ich jetzt den Einstieg wagen müsste und sage, okay, gucke ich mir jetzt Explorer, Developer oder eben die Produzenten an. Die Produzenten haben wir schon abgehakt. Ich finde das Thema Developer einfach aus der Hinsicht spannend. Das sind Firmen, die haben schon Rohstoffe im Boden. Die haben auch schon Studien. Das heißt, man hat Zahlen vor sich liegen und man kann sich diese Studien, die heißen dann PEA, also Pre-Economic Assessment, also einfach Vorwirtschaftlichkeitsstudie. Dann gibt es Pre-Feasibility Studies, also diese ganzen Machbarkeitsstudien. Die kann man sich angucken, immer auf den Firmenwebseiten. Und da stehen dann auch mal Zahlen. Ja, da steht dann auch mal, wie viel Geld muss ich denn aufbringen, um die Mine zu bauen? Das sind dann vielleicht mal 2-stellige Millionen, das sind vielleicht aber auch mal 3-stellige Millionenbeträge. Und wie viel Geld kann die Firma denn vielleicht verdienen mit den Rohstoffen im Boden? Also das heißt, da habe ich einen viel besseren Anhaltspunkt, um auch als Privatanleger zu verstehen, okay, die Mine soll 80 Millionen kosten, man hat aber Rohstoffe über die nächsten 12 Jahre im aktuellen Wert von 3 Milliarden im Boden, da könnte also Geld zu verdienen sein. Da hat man ein ganz anderes Risikoprofil und ist, glaube ich, für die Privatanleger auch viel verständlicher, da mal einen ersten Fuß reinzufassen.
Ja, vielen Dank. Insbesondere hast du da schon meine Schlussfrage beantwortet. Also darauf zu schauen, wo große Investoren tätig werden, die in der Vergangenheit schon häufig Erfolg gehabt haben, das ist sicherlich ein Schlüssel. Ne? Auch die werden mal daneben liegen, aber das ist vermutlich vielversprechender, als wenn man sich auf den Weg macht und sagt, der Name klingt aber ganz gut. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal Pandoro, es gab mal Mindoro Mining. Beides ist am Ende bei mir wertlos ausgebucht worden. Hätte ich vielleicht mal vorher genau hinschauen sollen. Wobei ich sagen muss, es gab auch schon mal in den 90ern eine Phase, wo mit diesen Developern und auch den Explorern, die sind teilweise unglaublich durch die Decke gegangen. Es gab also auch schon mal eine Phase, in der man diesen Firmen vielleicht sogar zu viele Vorschusslorbeeren gegeben hat, weil Gold so populär war, bis dann, naja, wann haben wir den Peak gesehen? 2011, glaube ich, war der vorübergehende Peak im Goldpreis. Erwartest du vielleicht aus den Gründen, das als letzte Frage, dass wir eine ähnliche Entwicklung sehen hinsichtlich der Attention, der Aufmerksamkeit gegenüber diesen Firmen, vielleicht auch gerade mal als Kontrapunkt zu dem, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, dass wir also so eine Phase nochmal erleben, dass diese Unternehmen populärer werden oder beziehungsweise für Anleger interessanter werden? Oder nimmst du vielleicht schon ein gesteigertes Interesse jetzt wahr?
Also man kann es so sagen, im Rohstoffsektor ist das Licht an oder Licht aus. Da gibt es keinen Mittelweg in der Regel, gerade bei den Firmen, die so unter 1 Milliarde wert sind. Und da merken wir, das Licht ist absolut noch aus. Und selbstverständlich gehen wir, nicht nur weil wir daran glauben oder weil wir in dem Sektor aktiv sind, sondern weil wir Analysen machen und auch eben mit diesen ganzen genannten Analysten wie dem Rick Rule eben gut vernetzt sind, wir sehen das schon wieder kommen. Und es war ja nicht so, dass nur 2011 und davor mal 20 oder 2000 so ein Rohstoffboom war, Den gab es, wie gesagt, auch zu Anfang 2020 hatten wir Firmen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die beispielsweise mal von 15 Cent auf 1,50 Dollar innerhalb von 6 Monaten gegangen sind. Und wenn man sich mal alle Junior-Mining-Firmen anschaut, kann man eigentlich so 2020 bis Mitte 2020, Ende 2020, kann man sehen, da war dieser Hype schon da. Der war da relativ kurz und ging nicht über Monate oder Jahre, aber er war da. Und da wir Rohstoffe brauchen, da das immer wieder ein Thema ist und da wir, wie gesagt, so ein bisschen jetzt vielleicht einen kleinen Stopp hatten in dem Rohstoffzyklus, aber jetzt stark davon ausgehen, dass wir jetzt aufgrund von vielen Triggern wieder weiter in die Richtung nach oben gehen, gehen wir eben davon aus, dass es das auch zeitnah wieder geben wird. Und wir schauen vor allem nach Sachen, die jetzt auch gerade noch gar keiner haben möchte. Da ist man im Rohstoffsektor, glaube ich, generell gut positioniert. Sachen, die keiner haben will. Man muss da sehr konträr denken, weil der Rohstoffsektor geht sehr, sehr schnell nach oben, wenn das Licht mal angeht. Aber
was jetzt keiner möchte, ist Lithium, oder?
Genau, ich wollte es gerade ausführen.
Achso, ja, sorry. Ja, ich dachte, weil wir gerade im Webinar drüber gesprochen haben und der Chart ist ja verheerend.
Absolut. Also wir hatten letzte Woche erst auch eine Lithiumfirma in Deutschland. Ja, wir bieten immer mal wieder an, dass man auch den Kontakt zum Management bekommt. Und der Lithiumpreis steht so aktuell bei 1.100 US-Dollar je Tonne. Wir hatten vor 1-2 Jahren auch mal 11.000 Dollar die Tonne, also ein Einbruch von 80-90%. Das heißt, jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, um sich mal umzuschauen. Okay, welche Firmen produzieren dir vielleicht für weniger als 1.100 Dollar die Tonne? Die könnten dann also jetzt Geld verdienen oder sobald sie in Produktion gehen und könnten dann aber auch, wenn der Lithiumpreis mal wieder anzieht, Geld verdienen. Und nicht ohne Grund ist Warren Buffett erst kürzlich wieder ins Lithium eingestiegen. Der Mann weiß auch, wo man vielleicht mal Geld verdient. Das heißt, das sind so die kleinen Mosaiksteine, die wir uns so ein bisschen raussuchen. Denn der Boden ist immer irgendwann erreicht.
Ja, da muss ich nochmal ganz kurz nachfragen. War doch noch nicht die letzte Frage, weil es mich persönlich interessiert. Ich habe mir nämlich auch einige Werte angesehen. Es ist im Lithiummarkt. Wir hatten, glaube ich, eine Phase, in der einfach auch sehr viele Minen eröffnet wurden, beziehungsweise in die Produktion kamen und es gab einfach ein Überangebot. Nach deiner Einschätzung haben wir hier den Boden erreicht. Das heißt, wir haben kein massives Überangebot mehr.
Naja, es gab schon eben diesen Punkt, wo ein extremer Hype in den Lithiumsektor reinkam. Jeder wollte es haben. Ob jetzt gerade heute der Boden erreicht ist oder ob es nochmal im Lithiumpreis ein bisschen runtergeht, das ist immer schwer zu sagen. Was man aber merkt, ist, dass gerade die Chinesen ein extremes Interesse haben nach wie vor am Lithium. Die Chinesen sind schon davon überzeugt und das sagen uns auch die Lithiumfirmen. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie gedacht, dass die Chinesen das machen, sondern das sind Informationen aus dem Sektor. Die Chinesen wollen diese E-Auto, E-Mobilität, Kontrolle haben. Das merken wir ja auch, wenn wir schon sehen, wer die EM so sponsert. Da ist ja auch eher eine BYD mit dabei. Diese positionieren sich also schon, die Chinesen. Und ob jetzt heute das Tief erreicht ist oder es nochmal im Lithiumpreis etwas runtergeht, am Ende kommt es immer, Lars, auf eine Sache an. Wie ist die Nachfrage und wie kann sie seitens der Minenindustrie gedeckt werden? Und wenn es jetzt Lithiumfirmen gibt, die für 2.000 Dollar die Tonne produzieren, die schalten natürlich bei 1.100 Dollar die Tonne dann auch mal ab oder gehen gar nicht erst in Produktion, wenn sie noch einen Schritt davor sind. Wenn jetzt das Angebot, wenn die Nachfrage also stark wird, muss man sich fragen, wo kommen die Materialien her? Und da muss auch wieder der Lithiumpreis ganz schnell nach oben gehen. Das Beispiel haben wir im Uran gesehen. Das wollte jahrelang keiner haben. Plötzlich hat man gemerkt, oh, es gibt ganz viele Uranminen, die können eigentlich erst profitabel über 60, 70 Dollar die Tonne, das Pfund produzieren. Und schon stieg der Preis innerhalb kürzester Zeit an. Wie gesagt, ob es jetzt nochmal 5, 6, 7 oder 8 Dollar nach unten geht, kann ich nicht sagen. Aber dass irgendwann ein Boden erreicht ist in so einem Rohstoff, weil er eben real nachgefragt wird und nicht nur ein Fantasieprodukt ist, das ist absehbar, dass es hier wieder sicherlich, vielleicht auch nicht ganz so krass, aber sicherlich wieder nach oben gehen wird.
Antizyklik, gefällt mir. Ganz herzlichen Dank, Jan. Das war sehr spannend und ich glaube, ich werde auch einiges an Feedback bekommen, wahrscheinlich auch einige Nachfragen, die leite ich dann gerne an dich weiter. Und mit dem Ausgang aus dem Gespräch schreit das danach, dass wir uns sicherlich wiederhören werden. Also ich danke dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Vielen lieben Dank, Lars. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.